Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und wir gehen alle zwei Wochen zusammen auf die Suche nach Frauen und queeren Personen der Geschichte. Ja, es ist Weihnachtszeit und es ist also Zeit für eine Weihnachtsfolge. Und nachdem wir in den vergangenen beiden Jahren erst in Paris und dann in Kairo waren, nehme ich euch diesmal mit nach Wien. Genauer gesagt machen wir eine kleine Zeitreise ins Wien Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allem in die Zwischenkriegsjahre. Wir treffen Literatinnen in Kaffeehäusern, wir besuchen Salons kultivierter Wiener Damen, wir legen uns mal ganz kurz auf die Couch bei einer Psychotherapeutin und wir blicken auf Tanzparketts, aber nicht um Wiener Walzer zu schufen, sondern um neue aufregende Tänze kennenzulernen. Wir treffen eine Fotografin und eine Unternehmerin. Und der einzige Wermutstropfen ist, dass ich euch diese Folge leider nicht im Original Wiener Schmäh erzählen kann. Das spreche ich nämlich leider nicht. Aber ich hoffe, dass wir auch so einen wirklich unterhaltsamen Streifzug durchs schöne Wien machen können. Ja, wir beginnen unseren Stadtspaziergang im Café Herrenhof in der Herrengasse 10 im ersten Bezirk Wiens. Also wenn ihr mögt, bestellt euch einen Kaffee mit Schlagobers oder noch besser auch gleich einen Apfelstrudel dazu und dann verkrümeln wir uns mit unseren Köstlichkeiten in eine Ecke und beobachten das bunte Treiben hier. Denn das Café Herrenhof oder das Heho, wie es auch genannt wurde, war das wichtigste Café für Autorinnen und Autoren in der Zwischenkriegszeit in Wien. Und sehr oft sitzt hier eine junge Frau mit eindringlichen Augen und aschblondem, dunklerem Haar, nämlich Milena Jesenska. Sie ist mit ihrem Ehemann Ernst Polak aus Tschechien gekommen, als die österreichische Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg zusammengebrochen ist. Danach wird Tschechien ein eigenständiger Staat und eigentlich gibt es so eine Umkehrbewegung. Viele Tschechinnen und Tschechen in Österreich, die in Österreich oder in Wien leben, kehren in dieser Zeit nach Prag oder eben in den nun entstehenden, aufzubauenden tschechischen Staat zurück. Jesenska und Polak wollen ihr Glück in diesen Jahren aber eben nicht in Prag versuchen, denn Milena Jesenskas Vater hat sich gegen die Verbindung der beiden ausgesprochen und hat sie aus Prag eigentlich sogar verbannt. Der Vater hat die 20-jährige Milena sogar monatelang in eine Nervenheilanstalt gesteckt, im Versuch, sie zum einen von ihrer Männerwahl und auch von ihrem rebellischeren Lebenswandel abzubringen. Ja, und weil sie aber eben nicht von dieser Liebe zu Polak abrücken wollte, musste der Vater dann eben schließlich nachgeben und schickte seine Tochter deswegen im Anschluss daran dann aus dem Land. In Wien sitzt Jesenska nun also häufig mit dabei im Café Herrenhof, aber eher als stille Mithörerin, denn sie spricht anfangs wirklich nur ganz schlecht Deutsch, aber sie beobachtet mit wirklich wachen Augen. Und die Ehe zu ihrem Mann, die beginnt in diesen Anfangsjahren sehr schnell auseinanderzufallen, weil ihr Mann zahlreiche Affären pflegt. Sie nutzt diese Zeit dann aber, um die Sprache zu lernen und sich Arbeit zu suchen, um Geld zu verdienen. Sie übernimmt Servicejobs, sie arbeitet zum Beispiel als Hausdame und sie schleppt sogar Koffer auf dem Wiener Bahnhof. Sie unterrichtet Tschechisch und sie nimmt auch Übersetzungsarbeiten an. Zum Beispiel beginnt sie, die Arbeiten eines gewissen Franz Kafka zu übersetzen. Mit ihm pflegt sie dann bald eine sehr intensive Brieffreundschaft und generell ein sehr intensives Verhältnis. Milena Jesenska macht in diesen Jahren eigentlich alles, was irgendwie Geld bringt, um sich über Wasser zu halten. Denn Wien wird in den Zwischenkriegsjahren von Inflation und vom Hunger geplagt. Also das muss man, glaube ich, einmal kurz dazu sagen. Wien und auch Österreich als Ganzes wird in dieser Zeit oder macht in den Nachkriegsjahren eine sehr wirtschaftlich schlechte Zeit durch. Die K&K-Monarchie ist mit dem Ersten Weltkrieg zerbrochen und damit ist eben auch diese riesige Monarchie, dieses riesige Habsburgerreich ist auseinandergebrochen. Österreich-Ungarn existiert nicht mehr, es gibt eben nur noch Österreich. Das Land ist territorial extrem zusammengeschrumpft und die Gebiete, die man nun verloren hat, Ungarn, Tschechien, das sind zum Teil die Kornkammern gewesen. Das sind die Bereiche gewesen, aus denen Wien eben, beziehungsweise aus denen Österreich viele Lebensmittel bekommen hat und seine eigene Lebensmittelsicherheit ja eben sicherstellen konnte. Und nachdem all das nun wegfällt und dann auch noch eine Inflation einsetzt, erleben die ÖsterreicherInnen in diesen Jahren also wirklich wirtschaftlich sehr schlechte Jahre. Und auch, das macht sich auch im Bürgertum bemerkbar, ja, alle müssen darauf irgendwie reagieren. Und Milena Jesenska als Einwanderin, die dazu noch kaum die Sprache spricht, zumindest am Anfang, versucht eben alles, um sich irgendwie durchzuschlagen. Und sie beginnt dann mit dem, was sie im Café Herrenhof so hört, das beginnt sie aufzuschreiben. Und sie schreibt dann bald für liberale Tageszeitungen in Prag. Da schreibt sie für das Feuilleton und dort gibt es auch eine Frauenseite, für die sie schreibt. Und so wird sie also in ihrer Heimat nach und nach bekannter und aber auch in Wien macht sie sich nach und nach einen Namen. Jesenska schreibt über ihre Alltagsbeobachtungen, sie schreibt über das Leben der kleinen Leute in Wien und eben all diese Dinge, die sie im Herrenhof so beobachtet und aufschnappt. Also während wir hier in unserer Ecke sitzen, können wir schauen, wie sie an ihrem Tisch aufmerksam zuhört, aufmerksam sich umblickt und dann kann man überlegen, was davon sich vielleicht in einer ihrer nächsten Kolumnen wiederfindet. Milena Jesenska trennt sich schließlich von ihrem Ehemann und verliebt sich später in einen österreichischen Offizier. Und 1925 zieht sie von Wien zurück in ihre Heimat nach Prag und spielt dann auch dort eine wirklich wichtige Rolle in der Kulturlandschaft. Und Milena Jesenska muss in der Zukunft wirklich mal eine eigene Folge hier bekommen. Bis dahin schauen wir mal, wer noch so im Café Heho sitzt. Nämlich auch eine gute Freundin von ihr, Gina Kaus. Eigentlich heißt sie Regina Wiener, das ist kein Scherz. Ihre Kindheit verbringt sie in der Berggasse in Wien und die ist ja für einen anderen Haushalt berühmt geworden, nämlich für den der Freuds. Also in der Berggasse wächst auch Anna Freud als jüngstes von 6 Kindern mit dem berühmten Vater Sigmund Freud auf. Sie entwickelt dort eine besonders enge Beziehung zu ihrem Vater. Sie geht nämlich bei ihm in eine Lehranalyse und eröffnet 1923 in der Berggasse in Wien ihre eigene Praxis. Also sie wird Psychoanalytikerin für Kinder. Sie wird eine der Wegbereiterinnen für die Kinderanalyse. Und sie pflegt, weil sie ihrem Vater ebenso verbunden ist, bis über dessen Tod hinaus die Archive und sprichwörtlich das Lebenswerk ihres Vaters Sigmund Freud. In die privaten Räumlichkeiten Anna Freuds zieht dann auch bald die Amerikanerin Dorothy Burlingham mit ein und die beiden Frauen werden lebenslange Gefährtinnen. Über Anna Freud und Dorothy Burlingham habe ich übrigens auch in meinem Buch Nicht nur Heldinnen geschrieben, wenn ihr mehr über die beiden erfahren wollt. Aber zurück zu Gina Kaus. Sie hält die Wiener Gesellschaft in Atem, denn die Wiener Gesellschaft kann ja um guten Tratsch nie einen Bogen machen. Und sie hält die Gesellschaft damit in Atem, dass sie nach dem Tod ihres ersten Mannes als junge Witwe an einen ziemlich schmierigen Millionär gerät. Der will sie zu seiner Geliebten machen und Gina Kaus sagt aber, er soll sie lieber adoptieren. Das gebe eben weniger Gerede, glaubt sie zumindest. Das klappt aber nicht so ganz. Und diese kleine Episode lenkt eigentlich auch vom Wesentlichen ab. Nämlich davon, dass Gina Kaus, wie sie sich also bald nennt, erstens eine ziemlich moderne junge Frau ist. Sie trägt zum Beispiel als eine der wenigen zu dieser Zeit schon einen Kurzhaarschnitt, einen Bubikopf. Und zweitens, und das ist natürlich viel wichtiger, sie ist eine hellwache Autorin. Sie gründet ihre eigene Zeitschrift, sie interessiert sich politisch, sie ist engagiert, sie blickt kritisch auf den Ersten Weltkrieg und seine Folgen, sie ist aktiv bei den Kommunisten. Und sie schreibt unter dem Pseudonym Andreas Eckbrecht das Lustspiel Diebe im Haus und später schreibt sie auch Kurzgeschichten und Novellen. Und 1924, nachdem sie selbst bereits zum zweiten Mal Mutter geworden ist, gründet sie die Zeitschrift Mutter. Und in der versammelt sie nicht einfach nur gute Ratschläge an Mütter, sondern sammelt wirklich medizinisches Wissen von Ärzten zusammen und schreibt eben, ja, fachkundig über Fragen, die Mütter bewegen. Ihre Zeitschrift hat sehr schnell einen treuen Leserinnenstamm, die sich dann auch immer wieder ratsuchend an sie wenden. Und Gina Kaus erkennt also schnell, dass es wirklich ein echtes Bedürfnis nach kompetenter Beratung und Hilfe gibt. Und deshalb geht sie irgendwann in die Druckerei, in der ihre Zeitung gedruckt wird. findet dort ein kleines Zimmer und in dem richtet sie dann eine Beratungsstelle ein, in der sie täglich Frauen empfängt und denen eben versucht, Antworten auf ihre Fragen zu geben. Und das können auch so mehr oder minder einfache Dinge sein, wie ihnen zu sagen, bei welchem Arzt sie günstig medizinischen Rat und medizinische Hilfe bekommen können. Denn wie gesagt, Wien geht's in dieser Zeit oder vielen Menschen in Wien geht's in dieser Zeit wirtschaftlich überhaupt nicht gut. Und sie ist also wirklich jemand, die aktiv versucht, Hilfe zu leisten, zu vermitteln und Müttern eben zur Seite zu stehen. Noch eine Frau, die sich sozial verdient macht, ist Dr. Eugenie Schwarzwald. Um ihrem Wirken näher zu kommen, ziehen wir weiter in die Etagen über dem Café Herrenhof. Lasst uns als erstes mal zur Dachterrasse gehen. Da haben wir nämlich nicht nur einen schönen Ausblick über die Stadt, sondern da turnen plötzlich auch einen Haufen junger Frauen um uns herum. Denn Eugenie Schwarzwald führt über dem Café Herrenhof ihre Schwarzwaldschule, die Mädchen Chancengleichheit bringen soll. Eugenie Schwarzwald wurde als Eugenie Nussbaum in Czernowitz geboren und war in mehr als einer Hinsicht eine Pionierin der Bildung. Sie war nämlich auch selbst eine der ersten, die in der Schweiz die Möglichkeit des Frauenstudiums wahrgenommen hat. Sie hat in Zürich Germanistik studiert und hat schon damals in ihrem Studentinnenzimmer dann Diskussionszirkel mit FreundInnen abgehalten. Die haben sie auch wirklich fürs Leben geprägt. Eugenie Schwarzwald promovierte im Jahr 1900. Sie hieß damals ja noch Nussbaum. Sie zog dann nach Wien und lernte dort ihren Ehemann Hermann Schwarzwald kennen. Und in Wien eröffnete sie dann selbst eine Schule, die sie wirklich Stück für Stück zu einer der besten Mädchenschulen in der Stadt ausbaut. Sie zwängt die jungen Frauen nicht mehr in Korsetts, sondern erlaubt ihnen auch Reformkleidung zu tragen. Insgesamt ist sie einfach ein offener, moderner Geist. Und aus dem Café Herrenhof rekrutiert sie dann zahlreiche Kreative, die sie als Lehrer anheuert. Zum Beispiel den Maler Oskar Kokoschka, der gibt in der Schwarzwaldschule dann Zeichenunterricht. Komponist Arnold Schönberg gibt Musikunterricht. Sie organisiert für die jungen Frauen an ihrer Schule auch Unterricht in Rechtswissenschaften, auch wenn Frauen da zum Studium noch überhaupt nicht zugelassen sind. Und sie heuert auch den Architekten Adolf Loos an, den sie also als Dozenten an die Schule holt. Bei allem Verdienst um die Bildung und Mädchenbildung darf sie ihre Schule aber lange nicht selbst leiten, denn ihr Doktorgrad, den sie in der Schweiz sich erarbeitet hat, der wird in Österreich nicht anerkannt. Offiziell muss also ein Mann den Direktor der Schule geben, aber man muss ganz eindeutig sagen, Eugenie Schwarzwald ist die treibende Kraft hinter dieser Bildungseinrichtung. Und so wie sie auch schon als Studentin gute Diskussionen geschätzt hat, tut sie das eben auch als erwachsene Frau. Und deshalb ist der Haushalt der Schwarzwalds regelmäßig ein Treffpunkt, ganz besonders für andere Frauen und für ehemalige Schülerinnen der Schwarzwaldschule. Und die Liste ihrer Schülerinnen, die liest sich auch sehr interessant. Dabei sind nämlich Anna Freud, Autorin Vicky Baum, Schauspielerin Helene Weigel und auch Physikerin Elisabeth Bormann. Einen ganz anderen Salon führt Alma Mahler-Werfel in der Elisabethstraße. Die Witwe von Gustav Mahler gefällt sich wirklich sehr in ihrer Rolle als Salonier und als Kunstförderin. Und sie versteht auch in der Tat, zahlreiche Wiener Kreative aus der Musik und Kunst jeden Sonntag bei sich zu versammeln. Aber weil sie in ihrem Salon auch die rechtsgerichteten politischen Kräfte ja willkommen heißt, die Österreich dann bald zur Austrodiktatur führen, und weil sie trotz ihrer Ehen mit jüdischen Männern auch eine Antisemitin ist, machen wir um ihren Salon lieber einen Bogen. Wenn ihr aber mehr über diese komplexe Frau erfahren wollt, habe ich vor kurzem eine Podcast-Folge über sie aufgenommen. Dann könnt ihr gerne da nochmal nachhören. Wir laufen aber heute lieber schnell weiter, nämlich zum Salon der Journalistin Berta Zuckerkandel in der Oppolzergasse. Berta Zuckerkandel ist die Salonnière von Wien und empfängt immer Sonntagnachmittag die kreative Elite. Also Arthur Schnitzler, Tilla Durieux, Hugo von Hoffmannsthal, Lina Loos, Max Reinhardt, Heinrich Mann und auch die Französin Colette, die schneit rein, wenn sie in der Stadt ist. Die alle drängen dann in den Zuckerkandelschen Salon und zwängen sich dort auf ihren hübschen Sitzmöbeln zusammen. Zu Bertha Zuckerkandel kommen die Leute, weil sie als Journalistin geachtet und verehrt wird. Sie schreibt nämlich über die neuen gesellschaftlichen und kreativen Entwicklungen der Stadt, zum Beispiel über die Wiener Werkstätte. Das ist quasi das österreichische Pendant zum Bauhaus. Zuckerkandel unterstützt auch die noch junge Sezession und setzt sich für Künstler wie Gustav Klimt ein, der in seiner Karriere damals noch recht am Anfang steht. Sie meldet sich auch politisch zu Wort und kritisiert zum Beispiel die ablehnende Haltung der Wiener gegenüber Flüchtenden aus der einstigen K&K-Monarchie, also aus den alten Gebieten, zum Beispiel Galizien. Und sie erarbeitet sich so über die Jahre als außenpolitische Kommentatorin für die Wiener Allgemeine Zeitung und dann für den Neuen Wiener Journal ein wirklich großes Ansehen. Bertha Zuckerkandel ist aber nicht nur als Journalistin ein wirklich wacher Geist, sondern sie hat eben auch das Talent, in ihrem Salon Leute zusammenzuführen, die sonst nicht unbedingt freiwillig zusammenkommen würden, jedenfalls nicht in ihrer Freizeit. Zum Beispiel führt sie den Bundeskanzler Ignaz Seipel, einen christlich-sozialen Politiker, und den sozialdemokratischen Wiener Stadtrat Julius Tandler zusammen. Und sie sorgt dafür, dass die Leute natürlich auch von diesen politischen Diskussionen in ihrem Salon nicht unberührt bleiben. Also Salonier zu sein bedeutet eben nicht einfach nur Gesellschaftssternchen zu sein und den Anwesenden Kekse zu reichen und hübsch auszusehen, sondern Frauen wie Bertha Zuckerkandel, die hatten auch durch die Auswahl ihrer Gäste wirklich Macht und Einfluss. Und Bertha Zuckerkandel versuchte eben, diesen Einfluss zugunsten eines demokratischen Österreich zu nutzen. Das kann man schon so sagen. Während Wien nämlich kurz nach dem Ersten Weltkrieg also in eine Wirtschaftskrise rutscht und dann von Inflation und einer Hungersnot gebeutelt wird, wird Bertha Zuckerkandels Salon dann auch für manch darbende Kreative zu einem beliebten Treff, weil die Hausherrin auch immer heißen Kaffee oder Tee und Brötchen servieren lässt. Eine, die sich um sowas keine Sorgen machen muss, weil sie ziemlich gut verdient, ist die Fotografin Dora Kalmus. Die arbeitet im ersten Bezirk und da schneiden wir jetzt mal in ihr Atelier, um ein Erinnerungsfoto zu machen. Seit 1908 nennt sie sich übrigens Madame Dora. Das klingt ja auch gleich ein bisschen eleganter und irgendwie auch ein bisschen mystisch. Und man muss sagen, sie hat sich wirklich hochgekämpft im Business der Fotografie. Denn Frauen waren da, wenig überraschend, zunächst auch nicht wirklich erwünscht. Als Frau durfte Kalmus nicht die Wiener Grafische Lehr- und Versuchsanstalt besuchen, um die Grundlagen der Fotografie zu lernen. Sie musste sich eine Ausnahmeerlaubnis besorgen und mit der durfte sie dann auch nur Theoriekurse besuchen. Wichtig ist ja, oder ans Eingemachte geht es ja bei der Fotografie aber nicht nur in der Theorie und wenn man dann mal den Auslöser gedrückt hat, sondern in der analogen Fotografie ist ja auch das Entwickeln in der Dunkelkammer, das Retuschieren, sprich der Einsatz von Chemikalien, die Arbeit im Labor, die ist nicht zu unterschätzen. Und da lässt man sie aber außen vor. Also sie bekommt eben nur die Theorie, aber in der Praxis, in der Nachbearbeitung und der Entwicklung der Bilder, da lässt man sie nicht ran. Und sie ergattert dann wieder mit einer Ausnahmegenehmigung eine Praktikumsstelle bei Nicola Perscheid in Berlin. 1907 geht sie von Berlin dann zurück nach Wien und macht sich selbstständig und wirbt dem Meister in Berlin kurzerhand noch seinen Assistenten Arthur Bender ab. Und mit ihrem Atelier in Wien wird sie schnell zu einer der gefragtesten Fotografinnen in der Stadt. Madame Doras Künste sind nicht billig, aber ihre Porträts sind auch wirklich von hoher Qualität. Wenn wir also hier zur Tür hereinkommen, dann begrüßen uns die Fotografin und ihr Assistent Bender erstmal freundlich und Madame Dora verwickelt uns dann schnell in ein angeregtes Gespräch. Sie wühlt mit uns gemeinsam in einer großen Truhe mit Kleidung. Da suchen wir dann noch das eine oder andere schöne Accessoire. Sie scherzt mit uns, stellt dann hier ein bisschen an ihrer Kamera herum, rückt da mal den Scheinwerfer zurecht und wir plaudern über dieses und jenes. Und dann lädt sie uns plötzlich zum Kaffeetrinken ein. Und wir gucken uns irgendwie alle ein bisschen verdutzt an. Wann kommt denn jetzt das Foto? Aber das ist eben Madame Doras Geheimnis. Während wir angeregt und entspannt mit ihr Konversation gemacht haben, hat ihr Assistent Bender auf ihr Zeichen hin immer wieder unauffällig den Auslöser gedrückt und uns also völlig unverkrampft und natürlich eingefangen. Und ja, dabei entstehen wirklich richtig tolle Bilder. Wer aber an aufwendigen Posen interessiert ist, das kann sie natürlich auch. Madame Dora inszeniert ihre Modelle natürlich auch, wenn die das möchten. Und so entstehen eindrucksvolle Porträts von Tänzerinnen, von der Hotelbesitzerin Anna Sacher, von Salonier Bertha Zuckerkandel, von Karl Kraus und Gustav Klimt. Also meist finden sich vor ihrer Linse die Größen der zeitgenössischen Wiener Kunst- und Kreativszene. Ja, und wo wir bei erfolgreichen Unternehmerinnen sind, so eine treffen wir auch in der Maria-Hilfer-Straße, nämlich im Modesalon von Emilie Flöge. Emilie Flöge ist ein Modetalent, das die Wiener Szene gerade gehörig auf den Kopf stellt. Mit ihren Schwestern Pauline und Helene führt sie nämlich diesen Modesalon, der bis zu 80 Näherinnen beschäftigt. Also der Laden brummt wirklich. Denn hier shoppen die betuchten bürgerlichen Frauen, zum Beispiel die Bankiersehefrau Adele Bloch-Bauer, die Industriellengattin Serena Lederer. Frau Flöges Entwürfe sind nämlich auch der letzte Schrei. Sie macht die Reformkleidung modisch. Nachdem man Frauen ja jahrzehntelang in Corsagen die Luft abgeschnürt hat, macht Flöge diesen körperfeindlichen Quatsch einfach nicht mit. Sie entwirft modische Reformkleidung und bald eben auch Textilien für Möbelstücke, die dann zum Beispiel in der Wiener Werkstätte gefertigt werden. Diese Reformkleidung, die kam ja ursprünglich schlicht und farblich möglichst unauffällig daher. Es war ja eigentlich schon Skandal genug, dass Frauen mit dieser weiten Kleidung auftraten. Und Emilie Flöge dachte sich aber offenbar, wenn schon, denn schon. Sie setzt also auf diese weiten Kleider in A-Linie und setzt dann aber auch auf Farben und Muster. Sie entwirft die Ärmel mit Volants dran, kombiniert die Kleidung mit auffälligem Schmuck. Und die Muster, die stammen teilweise von Gustav Klimt. Emilie Flöge wird häufig als Muse von Gustav Klimt bezeichnet, denn die beiden verband eine jahrelange Beziehung. Es wird auch immer mal wieder darüber gestritten, wie eng die war. Und Klimt hat Flöge auf dem berühmten Gemälde Der Kuss verewigt. Aber man kann auch sagen, vielleicht war Klimt ja auch der Muserich sozusagen. Vielleicht ließ sich Flöge ja bei der Wahl der Muster für ihre Kleidung auch von Klimt inspirieren. Wer weiß. Also das scheint eher ein Geben und Nehmen in dieser kreativen, gegenseitigen Inspiration gewesen zu sein. Und der Modesalon der Schwestern Flöge, der hatte übrigens auch mehr zu bieten als nur Kleidung, denn sie verkaufte dort zum Beispiel auch dekorative Elemente, Notizbücher und eben wie gesagt, sie entwarf ja auch Muster für Möbelstücke. Das war natürlich clever, weil es zusätzlichen Umsatz brachte, aber es erinnert auch sehr an die hippen Läden, in denen viele von uns heute so gern stöbern und shoppen gehen. Also eigentlich war sie ihrer Zeit da voraus. Auch einer sehr bekannten französischen Modeschöpferin namens Coco Chanel, die sprang nämlich erst 15 Jahre später auf diesen Zug auf. Ja, und jetzt haben wir uns noch ein bisschen Unterhaltung redlich verdient. Also lasst uns zum Abschluss zur Hofburg ziehen, wo heute Abend unzählige Wienerinnen und Wiener hingehen. Da zeigt nämlich eine Frau namens Gertrud Kraus ihren Ausdruckstanz. Und das ist so eine andere Sache, die Wien gerade sehr in Aufruhr versetzt. Gertrud Kraus ist noch jung, sie ist 24 und sie hat noch keine Erfahrung auf großen Bühnen. Sie war eigentlich Pianistin an der Hofburg und hat die Tänzerinnen am Piano begleitet, bis sie dann eines Tages nach der Übungsstunde einfach aufsprang und selbst lostanzte. Und die Tanzgruppe und auch die Lehrerin guckten sie ziemlich verdutzt an, denn ihre Bewegungen waren auch so ungewöhnlich und diese Choreografie so anders, dass selbst die Lehrerin der Tanzstunde nicht so ganz wusste, was sie damit anfangen sollte. Kraus ließ sich davon aber nicht beirren und ging zum Tanzunterricht bei Gertrud Bodenwieser. Wie ich gerade schon gesagt habe, in Wien gibt es in diesen Zwischenkriegsjahren eine regelrechte Tanzrevolution. Das traditionelle Ballett und dieses züchtige Tanzen in Kleidern mit Corsagen, das hat zwar immer noch Fans, aber zahlreiche Wiener Frauen experimentieren jetzt mit dem Ausdruckstanz. Sie treten dafür in langen, wallenden Kleidern auf, also eigentlich auch wieder Reformkleidung, wie sie Emilie Flöge entwirft. Und das sorgt dafür, dass diese wallenden Kleider ihre Bewegungen, das sind große, ausgreifende Bewegungen, dass diese Kleidung das unterstreicht. Eine der ersten Stars dieses Tanzes war die amerikanische Choreografin Isadora Duncan. Sie hat ihren Tanzstil an den griechischen Körperidealen orientiert und auch ihre Wallekleider, die muteten zuweilen wirklich griechisch an. Und Duncan war also eine der ersten, die mit ihrem Körper Konzertmusik durch Tanz ausgedrückt hat. Sie hat Europa so beeinflusst, weil sie 1904 erst eine Schule in Berlin eröffnete und dann auch in Salzburg und München ihr Stil gelehrt wurde. Und so verbreitete sich dieser Ausdruckstanz also langsam aber sicher in Europa und der schlug halt auch wirklich in Wien total ein. Also immer mehr österreichische Tänzerinnen versuchen sich in diesem, mit diesem neuen Tanz, mit dieser neuen Bewegung. Ja, und Frau Bodenwieser, also die Lehrerin von Gertrud Kraus, die tanzte sowohl klassisch, also zum Beispiel auch den Walzer, als eben auch expressionistisch. Also sie hat wahrscheinlich versucht, dem Publikum beide Welten nahezubringen. Weitere große Namen dieser Tanzrevolution in der Zeit sind zum Beispiel die Geschwister Wiesenthal, die drei Schwestern Grete, Elsa und Bertha und die Bodenwieser-Schülerin Hilde Holger. Und heute Abend drängt nun also auch die junge Gertrud Kraus auf die öffentliche Bühne. Man erzählt sich, dass ihre Freundinnen sie gewarnt haben, ihr Debüt in einem der größten Säle der Hofburg zu geben. Und sie soll auch all ihre Ersparnisse in die Miete dieses Saals investiert haben. Und man erzählt sich, dass Kraus offenbar geantwortet hat, wenn es ein Fiasko wird, wird es wenigstens ein spektakuläres Fiasko. Also die Frau hat Mut. Und die ganze Stadt fragt sich jetzt also, wer behält Recht? Ja? Wird es ein Erfolg oder ein Flop? Und deswegen gehen wir da jetzt auch hin. Und während wir nun also hier im Saal in der Hofburg sitzen, erkennen wir gemeinsam mit dem Wiener Publikum, ihr Tanz ist ein phänomenaler Erfolg. Ihre Choreografien sind wirklich neu und frisch. Und man merkt auch sehr schnell, das wird sie in den nächsten Jahren perfektionieren, ihre Tänze sind auch politisch und sozialkritisch. Ihre Tänze heißen zum Beispiel Der seltsame Gast oder Der müde Tod. Und die thematisieren Ausgrenzung oder auch das Massensterben im Ersten Weltkrieg. Also ja, ihr Tanz ist nicht nur Kunst, der ist auch Politik zu einem gewissen Grad. Sie gilt bald als Meisterin des Ausdruckstanzes, die ihn wirklich sprichwörtlich verkörpert und die sehr große Emotionen bei ihrem Publikum auslösen kann. Gertrud Kraus ist auch deshalb ja in ihren Tänzen so politisch, weil sie eben auch eine sehr politische Person ist. Sie ist nämlich Sozialistin. Sie tritt für die Belange und Rechte der Arbeiterschaft ein. Und als sie merkt, dass Österreich sich mehr und mehr dem Faschismus zuwendet, wandert sie 1935 aus und gründet ein Tanzstudio in Tel Aviv. Gertrud Kraus gilt heute als bedeutende Figur in der Entwicklung des modernen israelischen Tanzes. Viele der Frauen, über die ich heute gesprochen habe, waren jüdisch. Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten und dem sogenannten Anschluss Österreichs 1938 flohen viele von ihnen dann in die Emigration. Ja, sie waren besser gestellte Literatinnen, Sängerinnen oder Bühnenstars und sie hatten also eine Möglichkeit, die unzähligen Jüdinnen und Juden verwehrt blieb. Viele der Frauen verarbeiteten den Verlust ihrer Heimat und die zuweilen ja auch traumatischen Fluchterfahrungen, auch den Verlust von Familienangehörigen in ihrer Arbeit und in ihrer Kunst. Und Milena Jesenska, über die ich ganz am Anfang gesprochen habe, die konnte allerdings nicht fliehen. Sie musste in Prag den Aufstieg der Nationalsozialisten erleben und begriff sehr schnell die Gefahr, die von ihnen ausging. Hitler kann auf der Weltbühne ja die Zerschlagung der Tschechoslowakei durchsetzen und Jesenska geht daraufhin in den Widerstand. Sie schreibt sehr lange gegen die Nazis an, sie versteckt Flüchten in ihrer Wohnung, sie wird immer wieder von der Gestapo verhört und schließlich in sogenannte Schutzhaft genommen und ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück verschleppt und dort stirbt sie 1944. Damit wir unseren Stadtrundgang aber nicht auf einer ganz so ernsten Note beenden, verabreden wir uns jetzt für morgen auf ein Stück Sachertorte. Und wer nach unserem Streifzug jetzt müde Füße hat, kann sich ja mit einem Fiaker ins Hotel fahren lassen. Damit sind wir am Ende unseres kleinen Streifzugs. Ich hoffe, ihr hattet Spaß auf unserem kleinen Stadtrundgang. Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden auf all diese tollen Frauen, die jede für sich auch nochmal eine eigene Folge verdient hätten. Und vielleicht bekommen Sie ja auch eine, vielleicht schon im kommenden Jahr. Das ist auch schon das Stichwort. Die Folge heute ist die letzte vor der Weihnachtspause. Wir hören uns also erst im nächsten Jahr wieder. Ich kann nur ein riesiges Dankeschön sagen dafür, dass ihr das ganze Jahr, dafür, dass ihr mittlerweile seit 3 Jahren so regelmäßig und treu einschaltet, dass ihr immer wieder so tolle, liebe Nachrichten schreibt per E-Mail und auf Social Media, dafür, dass ihr mein Buch so willkommen geheißen habt, dass so viele von euch bei Lesungen waren. Ihr habt dieses Jahr wirklich, ihr habt mir eine Reihe von tollen Erlebnissen beschert, ob digital oder in Person. Deswegen bleibt mir nur ein riesiges Dankeschön an euch und ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit zum Jahresende, wie auch immer ihr sie gestaltet. Wir hören uns dann wieder im kommenden Jahr und bis dahin passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.